Einen schönen guten Morgen zusammen, schön euch alle zu sehen. Wenn man den Lobpreis so hört und sieht, habe ich den Eindruck, wir feiern heute Schönheit. Kann das sein? Euch, ihr lieben Schwestern, ich bin beeindruckt, wenn ich das so mit allem Respekt sagen kann, mit welcher Eleganz hier jeden Sonntag hier erscheint. Da schneide ich mir manchmal ein Scheibchen von ab, dachte mir, okay, da kann ich noch was nachbessern. Meine Frau, wenn sie sich hübsch macht, wenn sie aus dem Haus geht, wenn wir herkommen, ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Kreativität sie sich kleidet. Genauso bei meiner Tochter. Es ist wunderbar, es ist begeisternd, dass Gott durch seine Gegenwart in uns zum Ausdruck kommt in unserem Leben und das man nach außen hin dann auch sehen darf. Man darf es erleben und wahrnehmen. Und dem wollte ich heute natürlich auch entsprechen. Ich habe mir auch meinen Hochzeitsanzug angezogen. Ja, der David sagt schon, du sollst nicht lügen. Okay, das ist Hochzeitsanzug 2.0, okay. Der andere war da ein bisschen anders geschnitten. Gut, okay. Letzten Sonntag haben wir gehört durch den Ariel, dass das Reich Gottes anbricht und wo? Dann im Himmel ist. Unter uns, genau. Und unser Gebet im Vater unser, dein Reich komme im Himmel und auf der Erde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon irgendwie gepackt, mitgenommen. Das heißt, nicht zu warten, bis dann endlich ich da oben in allem Frieden sitze und sage, yes, geschafft, vorbei, alles gut, sondern sein Reich kommt auf diese Erde und, was machen wir? Ziehen den Kopf ein. Nee, wir dürfen mitgestalten, wir dürfen uns drauf freuen, wir dürfen da drin unterwegs sein. Und das fand ich fast schon ziemlich krass, weil bisher bin ich schon davon ausgegangen, dass wenn ich den Erdenlauf vollendet habe, dass es dann auch gut ist. Ja. Kommt mir ganz entgegen, weil ich bin ja eher gerne ein bisschen der Macher und so und dachte mir, okay, passe ich denn dann so in dieses Reich hinein, das da so kommt? Dachte mir, ja, bin erlöst, der Herr hat mich gerettet, alles super. Und ansonsten versuche ich, ein anständiger Mensch zu sein. Dann stelle ich fest, erst die Frage, wie sind wir denn da unterwegs? Frage nach den Kleidern, wie laufen wir da rum? Er hat vom Auferstehungsleib gesprochen. Dachte mir, müsste ich mal noch durchdenken, aber mit dem Thema Kleidung kann ich schon was anfangen. Was kleidet mich denn? Was drückt denn etwas aus an mir, von dem, was in mir ist. Ja. Und so ist natürlich Kleidung im Reich Gottes schon ein Punkt gewesen, der mich jetzt bewegt hat. Und das möchte ich mit euch ein bisschen teilen. Kleidung als solches schützt uns, es macht uns schick, es hält uns warm, es drückt auch aus, wer wir sind oder in welcher Rolle wir unterwegs sind. Gell? Schauen wir in unseren Alltag, gibt es unterschiedliche Kleidungsstücke. Ich weiß nicht, wie es bei den Lokführern ist, sind die speziell gekleidet? Oder wenn man einen Flugkapitän sieht, da sieht man sofort, der hat sowas Ähnliches an mit ein paar Goldstreifen dran, sieht man, ah, das ist einer, der hier vorne links sitzt und so weiter. Bei den Pfadfindern, also bei den Jungen, die hier so im Reich Gottes unterwegs sind und reinwachsen, sieht man es auch gleich, wenn dann Ranger dir entgegenkommt. Gell? Die haben ihre Kluft an und letztendlich weiß man schon, ach, das ist ein Starter, das ist ein Kundschafter, das ist dann der Stammleiter, überall klebt da irgendwas dran und alle sind da bestens ausschaffiert mit Kleidung, die was kommuniziert. Alles super. Und wenn man die jungen Mädels und Jungs so sieht, wenn sie freitags oder wann immer sie sich treffen, da anmarschieren, die sind aus dem Ei gepellt. Machen ihre 2 Stunden am Nachmittag oder Abend und fahren dann wieder nach Hause. Alles bestens. Und die Kleidung sieht nachher meistens so ähnlich aus wie da, wo sie gekommen sind. Also wenn die Jungs und Mädels im Reich Gottes unterwegs sind, dann kann es schon mal passieren, dass irgendwas nicht mehr so ganz ist, wie es vorher war. Alles ist gut. Wenn man jetzt aber mit denen aufs Camp fährt, also man ist mal eine Woche unterwegs, da schläft man nur freien Himmel oder ein bisschen Zelt, die Waschgelegenheiten sind vom Zelt meistens so weit weg, dass es unüberwindbar scheint, dorthin zu kommen. Und irgendwie ist es ja auch nicht wirklich schlimm. Am Anfang. Gell? So, das heißt also, im Reich Gottes unterwegs zu sein, sind wir gut ausstaffiert, sind schick gekleidet. Manchmal ist es halt so, dass wir dann vielleicht vergessen oder das nicht so gewohnt sind oder das dem Ganzen auch aus dem Weg gehen, dass wir uns wieder erfrischen oder waschen. Gell? Das Gute ist das, wenn du als Leiter mitfährst und fährst mit denen im Bus wieder nach Hause und im Auto, nach einer Woche, du selbst riechst es ja auch nicht mehr. Gell? Es gibt ja so eine Art, wie sagt man, den Stallgeruch, vielleicht himmlischen Stallgeruch, der uns dann verbindet. Gell? Schafft ja Identität. Ob das dann mit der Rückintegration in die Gemeinde immer so gut klappt, ist immer die Frage. Also letztendlich ist dann schon auch Waschen angesagt. Gell? Und wenn man da als Leiter mit dabei ist, man riecht es nicht mehr, was da so alles angestaut ist. Und man findet es okay. Also ist Waschen aus zweierlei Sichten notwendig, bevor wir neue Klamotten anziehen. Einerseits, dass wir reingewaschen sind durch das, was uns im Alltag anhaftet, wo wir uns, ich sag mal in Anführungszeichen, schmutzig machen, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, die unsere Seele, unseren Geist berühren und die jetzt nicht aus Gott selbst heraus sind, als dass wir dort letztendlich geheiligt und gereinigt vor ihm stehen können. Das kann jetzt sein durch Denkansätze, wie wir denken, wie unser Herz sich positioniert. Das kann sein, wie wir reden oder gar wie wir letztendlich handeln. Und da hat Gott natürlich eine klare Meinung. Und das wollte ich mit euch mal ein bisschen kurz durchdenken. Das mag ein bisschen selbstkritisch sein, wenn es okay ist. Im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk in Jesaja 1,16, wascht euch, reinigt euch. Warum? Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Also bei Gott geht es nicht darum, dass wir nicht gekleidet sind, sondern das, wie wir handeln und wie wir vor ihm stehen mit dem, was wir tun. Gott lässt sein Volk aber da auch nicht alleine und sammelt es um sich. Sehen wir dann in Psalm 50 zum Beispiel. Versammle meine Getreuen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Auf neu, die Versammlung der Heiligen in der Gemeinde, die treu mit Gott gehen, in der Gemeinschaft mit ihm leben und durch das Opfer Jesu mit ihm verbunden sind. Die sammelt er zusammen, weil er mit ihnen sprechen möchte. Ganz zum Anfang von so einer Versammlung, wie sie hier beschrieben wird, wird deutlich zum Ausdruck gebracht, jetzt in rheinischer Sprache, wo Norden ist. Also er gibt uns ganz klare Orientierung in dem, was für ihn wichtig ist. Psalm 50, 6, und der Himmel verkündet, eingangs, seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also betrifft es uns nach wie vor. Gott spricht in dieser Versammlung. Höre, du mein Volk, auf neu. Höre zu, Gemeinde Jesu Christi. Beim Hören hat es die Eigenschaft, dass man meistens still ist und herzlich hört. Haben wir ja im neuen Jahr auch die Zeit der Stille gehabt. Ums Hören geht's. Unsere Rolle ist zuzuhören. Was macht Gott? Gott, er schweigt nicht, sondern er sagt, ich will reden, Israel, Gemeinde, ich will reden mit euch. Und da geht es ja um diejenigen, die den treuen Bund mit Gott halten. Nicht mit den Abtrünnigen, nicht mit denen, die da draußen sind, sondern Gott spricht mit seinen Getreuen. Und was sagt er da in dem Psalm 50? Ich bin Gott. Ich bin dein Gott. Etwas, was anscheinend klargelegt werden musste an dieser Stelle. Und ich frage uns, gilt das auch für uns? Wo ist unser Norden? Wo ist unser Gott? Wer ist dein und mein Gott? Ist er der, der spricht und ich schweige? Das ist natürlich eine unangenehme Situation zunächst, denn haben wir nicht alles richtig gemacht? Haben wir uns nicht wirklich bemüht, seine Ordnungen zu halten, seine Gesetze zu halten, mit ihm zu leben? Und Gott sagt im gleichen Psalm dazu, nicht wegen deiner Schlachtopfer oder Brandopfer, also nicht wegen dessen, was du mir opferst oder was du betest oder was du tust, tadle ich dich? Denn dies ist beständig vor mir. Ich sehe das, was du tust und machst. Doch Gott sagt, all dieses benötige ich als Gott nicht. Und er führt es auch weiter aus und sagt, bräuchte ich wieder Stiere, Opfer, würde mich hungern, ich würde es dir nicht sagen, denn alles ist eh schon meins. Wir leben in seiner Schöpfung, die er uns zur Verfügung stellt, die er uns schenkt. Was sollen wir von dem, was er uns gibt, Zeit, Geld, alles, was uns so anvertraut ist, zurückgeben wollen, um ihn zu beeindrucken? Ich benötige das alles nicht. Da fragt man sich schon, Gott, jetzt haben wir uns so bemüht, was willst du denn dann eigentlich? Ich habe mich gefragt, haben wir das aus dem Auge verloren? Haben es die Israeliten aus dem Auge verloren, worum es ihm wirklich geht? Gott sagt, opfere Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe mich an, A, in der Not, B, aber auch grundsätzlich. Was heißt es? Dank zu opfern, zu wissen, woher das kommt, wovon ich lebe, zu wissen, wer der in mir ist, der mir Leben schenkt, zu wissen und es zum Ausdruck zu bringen, dass ohne ihn ich verloren bin. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde, und ich ergänze nicht nur dem Höchsten. Auf Deutsch, halte deine Versprechen Gott gegenüber und gegenüber den Menschen. Wie schnell sprechen wir Dinge, machen Zusicherungen und halten letztendlich nicht das, was unser Mund verkündet hat. Es ist ein Commitment auf Neudeutsch, eine Bindung, ein ich lege mich fest, dass mein Wort meinen Handlungen entspricht. Und wie oft trägt es mich da aus der Kurve? Kürzlich ist mir das auf den Fuß gefallen. Bin jetzt im Verein dabei, helfe da gerne mit. Und bei jeder Besprechung war ich hurra mit dabei. Ich mache, ich fülle Listen aus, ich mache das, ich mache jenes, weil ich so begeistert bin. Also mein Mund rennt mir ständig voraus, weil ich es ja schön finde. Ich möchte es ja machen. Nur die Realität holt mich ein. In den Wochen durfte ich dann in der Arbeit länger arbeiten, war beinahe aufgefordert, auch noch am Samstag reinzugehen. Die normale Arbeit kam dann oben noch was drauf und dann noch irgendwo was machen und irgendwann stellst du fest, mir geht die Kraft und die Lust und das Vermögen aus. Doch mein Wort steht. Im Verein wusste keiner davon, was ich mache. Ja, was machst du jetzt? Die werden natürlich sauer. Offensichtlich. Weil sie ja letztendlich ein bisschen wissen, wo man so unterwegs ist. Ein bisschen kriegen sie ja mit, der ist ein bisschen anders. Und wenn der schon spricht und nicht handelt, was ist das dann? Das Einzige, was ich tun konnte, ist anrufen, mich zu entschuldigen. Das ist wie so der kleine Gang nach Canossa, aber dachte ich mir, okay, das gehört mit dazu. Wenigstens sage, dass du das nicht geschafft hast. Punkt. Du musst es nicht rechtfertigen. Du kannst erklären, dass du wohl weißt, was eine Verpflichtung mit deinem Wort heißt, und man kann dann auch fragen, bitte lass mich los, löse mich aus diesem Versprechen. Hatte natürlich Angst von dem Feedback, haben wir per WhatsApp gemacht, und dann schickt der Vorstand auf meine Entschuldigung, ich habe vorher angerufen und die Entschuldigung per WhatsApp nochmal geschickt, dachte mir, jetzt wird es was hageln. Dann antwortet der mit einem Herzchen. Dachte mir, yes, man, das ist Gnade. Das ist jetzt keiner, der so zunächst unterwegs ist, wie wir das vielleicht tun. Was hat es mit meinem Herz gemacht? Es ist aufgeblüht. Habe Vergebung erfahren von jemandem, der sagt, okay, es ist gut, du warst ehrlich. Und ich löse dich aus deiner Verpflichtung. Und denke ich mir, so geht es uns mit Gott auch. Ehrlich zu sein, vor ihm zu stehen. Und was bietet uns Gott an? Er sagt, rufe mich an. Ich will dich, was, verdammen? Nee, das ist immer so unsere Erwartung. Ich will dich retten. komm du zu mir, sprich du mit mir, egal wo du steckst, in deiner Not oder in deinem Alltag, ich will dich retten. Das ist Gottes Haltung uns gegenüber, wenn wir quatschen wie ein Wasserfall oder nichts einhalten, was wir so raushauen. Was will Gott? Du wirst mich verherrlichen. Wenn du ein Herz vom Papa zurückgeschickt kriegst, dann kannst du nicht mehr anders als jubeln und sagen, Gott, du bist der Beste. So geht er mit uns um. Wunderbar. Jetzt, wenn wir das erkennen, ist es manchmal schwierig, natürlich zu sagen, okay, ich entschuldige mich da und dort und irgendwo bleibt was haften und ein schlechtes Gewissen und hin und her. So ist Gott nicht. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Krass, welchen Gott wir haben. Er ist sich selbst verpflichtet. Er sagt, ich bin der, der gerecht ist. Ich bin der, der dir treu ist, auch wenn du untreu bist. Ich bin dir treu. Damit er uns unsere Schuld vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wie oft ist euch das schon passiert, dass man Sünden bekennt, gehst ins Bett, wachst nach dem nächsten Tag auf und denkst dir, also ich glaube schon, dass er mir vergeben hat. Also den einen Megabuster-Blocker, der da hier eingeschlagen hat, sicherlich, Gott ist fürs Große zuständig. Aber das Kleine hätte ich vielleicht besser machen müssen, oder Gott? Er sagt, jede Ungerechtigkeit. Der Ankläger hat damit kein Recht mehr, uns zu verklagen, weil Gott uns jede Ungerechtigkeit vergibt und reinwäscht von jeglicher Schuld. Das darf man dann auch herzlich gerne annehmen. Jetzt gibt es ja manchmal den Punkt, wo wir sagen, oh, Gott spricht und oh, schau mich an, so schlecht bin ich ja nicht. Wir hatten es erst gestern, der ein oder andere kennt ja vielleicht in seiner Verwandtschaft, Freundschaft jemanden, der sagt, dem kannst du das Evangelium predigen, was du willst. Und der sagt, ich bin in Ordnung. Sünde ist nicht mein Thema in meinem Leben. Ich habe ja nie jemanden umgebracht. Wie sieht Gott es? Wenn wir sagen, also da geht es auch wieder um uns, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit, respektive er selbst, ist nicht in uns. Also das Thema, sich selber mal wirklich ernsthaft anzuschauen und zu sagen, ja, doch Gott, ich glaube, da gehöre ich mit dazu, zu denen, die Vergebung brauchen, ist ein wichtiger Punkt. Ich sage mal schwarz-weiß ausgedrückt, wenn Gott aus dem Tempel auszieht, weil es ihm dort nicht mehr gefällt, weil es nicht so ist, wie er selbst ist, dann haben wir ein hartes Leben. Dann dürfen wir tun, was wir tun wollen und müssen es tun. Dem ausgesetzt zu sein, ist kein leichtes Brot. In Johannes 1, 1. Johannes 1, 5 steht, Gott ist Licht. Also wenn ich ihn suche und stecke so ein bisschen im grau oder dunklen Bereich, das Licht lässt sich finden. Und komme ich ins Licht, so werde ich wahrhaftig. Weil er mich sieht und ich erkenne mich in ihm. Und wir dürfen in ihm wandeln. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er Licht ist, haben wir was? Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Platz, wo wir hingehören. In die Gemeinschaft mit ihm, die im Licht lebt. Und das Blut seines Sohnes, Jesus, reinigt uns von jeder Sünde. Es gibt keinen anderen Platz, wo wir sein können, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Was resultiert daraus? All unser Handeln und Tun, die wir so als Geschwister, sage ich mal, so vor der Nase haben, uns ausdenken und uns vornehmen, ist sicherlich gut. Die Frage ist schon, bringt es Frucht? Ist es das, was die Frucht ist, die er in uns wachsen lässt und gedeihen lässt? Da ist das Beispiel mit dem Weinstock und den Reben. Das kennt ihr. Der entscheidende Punkt ist, mit Jesus verbunden zu sein, im Licht zu leben. Und dann Gott zu begegnen. Und was macht der Vater? Er reinigt uns damit, nicht wie beim Zahnarzt, wir Schmerzen haben, sondern damit wir mehr Frucht bringen. Gott ist daran interessiert und es ist sein Plan und sein Wille, dass wir Frucht bringen. Frucht bringen, die er in uns gedeihen und wachsen lässt. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, außer sie bleibt am Weinstock, so könnt auch ihr nichts an Frucht hervorbringen, die aus Gott ist. Du bist die Rebe. Er schenkt das Wachsen, er schenkt die Frucht, er schenkt den Ertrag. So wären wir also bis dahin gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Wir wissen im Prinzip, dass es richtig und wichtig ist, in Gottes Gemeinschaft zu leben, im Licht wahrhaftig zu werden und letztendlich dann auch die Frucht zu bringen, die er in uns angelegt hat. Und jetzt kommen wir zurück zu unseren Rangern. Wenn wir dann mit denen unterwegs sind, oder vielleicht ging es da auch selbst schon mal so, manchmal hat es ein Geschmäckle, wie die Schwaben so sagen. Gell? Also da riecht man das, was dich umgibt, was du so am Leibe trägst oder was dich ausmacht. Und jetzt die Schlussfolgerung. Ist Jesus in dir? Lebst du im Licht? Und sein Wort wirkt in dir und du bist gereinigt und hast Vergebung deiner Schuld. Wie wird dann dein Geruch sein, den die Welt und die Menschen um dich herum wahrnehmen? Das riecht dann nicht mehr nach alten Sportklamotten. Es ist ein Wohlgeruch. Und der Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort wird durch uns offenbar. Also du kannst im Endeffekt gar nicht mehr anders, als den Wohlgeruch Gottes auszustrahlen. Er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns. Und da war der erste Punkt für mich zu sehen, was heißt denn im Reich Gottes in Zukunft unterwegs zu sein? Es hat mit Rummuffeln nichts mehr zu tun, sondern es hat mit Verbreiten von Wohlgeruch zu tun. Und es heißt weiter im 2. Korinther 2,15, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott zu seiner Herrlichkeit unter denen, die gerettet werden. Den einen ein Geruch zum Leben, dem anderen ein Geruch zum Tod. Also da ist Gott wieder ganz schön eindeutig. Und was eigentlich menschlich gesehen eine krasse Sache ist. Aber aus seiner Sicht gibt es Leben, gibt es Tod. Gibt es Licht, gibt es Finsternis. Du entscheidest, wo du stehen möchtest. Es kommt natürlich dann so weit, dass ich sage, okay, ich lebe im Licht, fein, Gott ist da und er verschafft mir eine Bühne und packt so richtig viel Strahler um mich herum, damit ich auch schön gesehen werde und letztendlich ich dann endlich zur Wirkung komme, was ich so gut finde. Was sagt Gott? Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also wo ist denn dann bitte schön noch das Ich, das mich so bewegt? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir leben dann noch hier. Was ich aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Jesus leben heißt, den früheren Wandel abgelegt zu haben, den alten Menschen ausgezogen zu haben. Der durch seine betrügerischen Begierden uns zugrunde gerichtet hat. Da ist kein Kompromiss, ob das Leben gelingt oder nicht. Der alte Mensch mit seinen Bedürfnissen richtet den neuen Menschen oder den Menschen, der in dir angelegt ist, durch Gott zugrunde. Also da muss ich auch nicht mehr überlegen, wie viel Graulicht geht in meinem Leben? Wie viel ich geht in meinem Leben? Da fangen wir bereits an, abzubiegen in eine Richtung, wo es nach Grabenbach geht. Es geht bergab. In Jesus Leben heißt, dass wir erneuert werden in dem Geist einer neuen Gesinnung. Wir ziehen den neuen Menschen an, der durch Gott geschaffen ist. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist der neue Mensch. Und so fordert uns in Kolosser 3,2 die Bibel auf, worauf sinnen wir jetzt? Was ist unser Ziel? Worauf dürfen wir unser Herz ausrichten? Dort steht, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das macht in mir ein Spannungsfeld auf. Wenn du täglich in die Arbeit fährst, wenn du täglich unterwegs bist, egal wo du bist, die Dinge sind ja ständig vor Augen. Und es ist eine Herausforderung, damit umzugehen. Vieles ist angenehm und nett. Da will ich gar keinen Hehl draus machen. Aber die Frage ist, ist es mir nützlich? Ist es durch Gott geheiligt? Wohin guckt mein Herz? Ich möchte auf das gucken, was oben ist, auf sein Reich, damit ich es hier realisieren kann. Jetzt kommen wir zur Kleidung. Bisher waren wir ja mit kurzen Hosen unterwegs. Im Licht zu stehen, da bedeckt dich wahrscheinlich nicht einmal mehr Feigenblatt vor Gott. Ja? Gott lässt uns nicht allein, das hat er mit Adam und Eva schon gemacht. Er hat die beiden ja begleitet, nachdem das mit dem Obstthema da schiefgegangen ist und die zwei praktisch aus dem Paradies geflogen sind. Was tut Gott als erstes? Er schlachtet ein paar Tiere und macht den beiden Kleider. So ein Gott ist unser Gott. Der sagt nicht, jetzt könnt ihr gehen und gucken, wie ihr da so mit Feigenblatt durch die Dornenwüste oder durch den Dschungel oder was weiß ich wohin, durch den Moskitosumpf kommt, sondern er sagt, das wird mit den zwei so nichts, die müssen wir jetzt anziehen. Also er versorgt nach wie vor, er packt uns in Schutz. Das hat er damals schon gemacht und macht er jetzt auch. Er sagt in Kolosser 3,12, zieht nun an. Und wie sieht er uns jetzt? Als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte. Da hörst du nichts mehr von wegen Versager, Sünder, der packt es nicht, die kann es nicht und, sondern Gottes Entscheidung und Gottes Sicht auf uns ist, du bist eine Auserwählte, du bist ein Auserwählter, du bist eine Heilige, geheiligt durch Jesus Christus, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, da kannst auch du nichts mehr hinzuzufügen oder wegnehmen. Du bist geliebt. Manchmal muss ich mir das ans Nachkastel schreiben. Ich bin geliebt durch Jesus Christus. Ich brauche das. Unser Stand in Jesus Christus ist genau der und so sieht uns der Vater. Und jetzt zieht er uns an. Mit was denn? Herzlichen Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Langmut. Wo ist es da der Kämpfer in mir? Ja, den habe ich ja vorneweg schon abgeben dürfen. Okay, aber ich möchte doch. Ja, Moment. So manche schwere Rüstung, wenn auf der blanken Haut liegt, du musst einen Schlag einstecken, das tut weh. Also, was zieht uns Gott zuerst an? Herzliches Erbarmen. Er schützt unser Herz. Er bekleidet uns mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Langmut. Das ist wie die Unterwäsche. Da fühlt man sich wohl, wenn man sowas eingepackt ist und das auch noch von ihm kommt. Und dann sagt er so, und jetzt zieh los, geh mit deinen Nächsten um und gestalte mit dieser Kleidung das Miteinander. Er spricht zu seinem Volk und damit auch zu uns. Was sagt er gleich im nächsten Satz darauf? Ertragt einander. Vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen einen anderen hat. Genauso wie euch auch der Herr vergeben hat, so tut auch ihr. Und dazu braucht es für den täglichen Umgang im Miteinander Langmut, Demut, Güte, herzliches Erbarmen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es schon so. Da braucht es eine kleine WhatsApp und meine Langmut ist schlagartig am Ende. Und die war vielleicht gar nicht so gemeint, aber die hat halt getroffen. Ne? So. Zu dem allen aber, was gibt es darum noch anzuziehen für das Miteinander? Zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Da gibt es keine Flickschusterei mehr, könnte ich nicht noch irgendwas dran nähen, irgendwas verlängern, irgendwas verkürzen, irgendein Accessoire anpicken. Es geht hier letztendlich um das Band der Liebe, die uns vollkommen macht. Und wenn man das dann anschaut, was sollen wir anziehen? Er ist die Liebe, zieht ihn an. Wenn er uns umgibt und uns ausfüllt, so leben wir in der Vollkommenheit aus Gottes Sicht. Die Folge davon und die Ausrichtung, wo geht es jetzt hin im Reich Gottes, unsere Bestimmung. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr berufen seid. Also wenn du darüber nachdenkst, wozu bin ich tauglich, wozu bin ich berufen, was macht in meinem Leben Sinn? Du bist berufen, im Frieden zu leben. Und das ist eine Gemeinschaft mit den anderen. Ganz ehrlich, da schießen wir vielleicht manchmal ein bisschen drüber hinaus, dran vorbei, weil uns das allgemeine Engagement, das für den Herrn zu sein, in die Richtung leitet, wo man sagt, wir verlieren das aus dem Auge. In einem Leib zu leben, der Friede Christus in uns regiert und wir unserer Berufung somit folgen als Gemeinschaft. Und dann, was noch? Gott setzt da ein bisschen, ich sag mal so, einen Deckel aufs Herz des Ich. Er sagt, und seid dankbar. Dankbar. Was willst du dem noch hinzutun? Dass Jesus dich umgibt, in dir lebt, der Friede, sein Friede in deinem Herzen regiert, das heißt, er gibt den Ton an, wie wir es vorher gehört haben, Volk, höre ich, Gott will zu dir sprechen. Er regiert in deinem Herzen und es ist damit die höchste Autorität dessen, was dein Herz von sich gibt, was es tut, was es denkt, was es meint. Und lebe damit in Gemeinschaft mit den Heiligen, die dich umgeben und finde darin Zufriedenheit, Dankbarkeit und drücke es aus. Na, sagen wir natürlich, die Doris sagt schon lange, ja, immer drin abhängen in der Gemeinde, ich muss doch raus, die anderen müssen es auch wissen, wie gut der Herr ist. Eben, so. Und da stiefeln wir so mit unserem, sag ich mal, netten, gut gestylten und Wohlfühl-Unterwäsche geistlicherkeit gesehen raus und ziehen los. Jetzt hat uns Gott, und das hat mich schon auch berührt, in seinem Reich aktiv zu sein, in ein Umfeld gesteckt, das so gar nicht himmlisch mir vorkommt. Ich wollte doch nur eigentlich beim Papa sein und ankommen und Ruhe und Frieden finden. Da sagt er im Umkehrschluss, wir sind miteinander unterwegs, du bist noch nicht fertig. Steh auf und werde Licht, werde stark in mir und in meiner Macht und meiner Stärke. Das heißt also, wenn wir gut angezogen sind, früh morgens so aus dem Schlafzimmer rauskommen, wir haben uns gewaschen, wir haben uns schön angezogen, also ist alles nett und fein, dann sagt Gott, setz dich hin, hab Gemeinschaft mit mir, werde stark, tanke auf bei mir, wachse, gedeihe. Reinhard Milch war gestern, heute gibt es was Ordentliches zum Futtern. Also, will nicht sagen, dass nicht Milch notwendig ist. Nur, manches Mal darf man dann auch voranschreiten und ein paar Beilagen zum Müsli dazu packen, wo man sagt, okay, was sind jetzt die Ingredients, die Eigenschaften, die ich dann in die Ernährung Gottes mit reinpacken darf, was packt er mit rein? Wir dürfen wachsen, es ist die Herausforderung, der Anspruch an uns, dass Gott sagt, ihr habt alle notwendig weiterzuwachsen, doch ihr verharrt bei der Milch. Hättet alle schon weiter sein dürfen. Denn ich will mit euch mein Reich bauen. Im Schlafanzug in einen Kampf zu ziehen, ist schwierig, würde ich mal sagen. Würde keiner der Soldat ist so tun. Weder die Römer haben das gemacht, noch die heutigen machen das so, dass sie unter Unterwäsche davonziehen. Was macht Gott? Er fordert uns auf, A, zu wachsen, B, er begleitet uns wieder für diese Aufgaben in diesem Szenario, das uns gänzlich unzugänglich ist zunächst. Er erklärt uns den Kampf und da dachte ich mir schon, also ganz ehrlich, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ich meine, wenn es im Volksfest einer auf die Nase haust, dann ist das klar, aber das ist nicht unser Thema, sondern du siehst es zunächst nicht mit dem, was dir an natürlichen Gaben gegeben ist. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch so geht. Es gibt immer wieder Geschwister, die haben da weiteren Einblick. Ich sehe da meistens nicht unbedingt dahin. Ehrlich gesagt, ich tue mir da auch schwer, ich möchte es gar nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, manchmal kriegst du halt doch was mit. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Jetzt kann ich natürlich meine physische Kraft da einsetzen und mich hinstellen und irgendwas raushauen. Aber das bringt da nichts. Gott sagt, zieh meine Waffenrüstung an. Und das haben wir heute schon bestens vorgeführt bekommen, was das heißt. Und das ist so cool zu sehen, da musst du nicht ausgewachsen sein, da darfst du ein kleiner 80 cm großer Steppke sein. Wenn Jesus in dir lebt und dich begleitet mit dieser Waffenrüstung, dann kannst du stehen am bösen Tage und wirst nicht fallen. Ist das nicht krass? Also wir sind komplett blind auf dieser Baustelle. Der Heilige Geist erleuchtet uns definitiv immer wieder Dinge, wo man sagt, ui, alles klar, habe ich gesehen, also will ich mutig vorangehen. Aber Gott rüstet uns komplett aus. Wir haben heute schon die Insignien der Waffenrüstung vorgeführt gekriegt. Warum gebraucht Jesus dieses Beispiel? Weil er halt an den römischen Besatzern damals gut erklären konnte, wie die so ausgerüstet sind und in den Kampf ziehen. Wenn wir das jetzt auf uns ein bisschen ummünzen, dann steht da eigentlich dort, umgürtet euch mit Wahrheit. Packt an euer Herz, an eure Brust Gerechtigkeit, den Brustpanzer. Zieht Schuhe an, mit denen ihr die frohe Botschaft seines Friedens verkünden könnt. Also bleibt mobil, bleibt beweglich. Begegnet denen, die euch nah sind, begegnet denen, wenn ich euch sende, Bereitschaft zu gesandt zu werden, begegnet denen, wenn ich euch sende, die davon hören sollen. Das Evangelium, die Nachricht also vom Frieden Gottes. Und dann zieht man los und stellt fest, batsch, jetzt hat es irgendwo eingeschlagen, irgendwo bringt mich was da aus der Bahn, ob das so wirklich richtig war, keine Ahnung, keine Ahnung. Was sagt Gott? Zieh dich komplett an. Nimm den Glauben, den ich dir gebe, so wie ich ihm schon Abraham gegeben habe und allen vor dir, als Schutzschild. Damit das, was dir dort begegnet, dir nichts anhat, dich nichts aus der Spur bringt. Was heißt das, was uns da begegnet? Die feurigen Feinde des Feindes. Manchmal dachte ich mir, naja gut, was ist denn das? Also, wenn man dann in den Psalmen sucht, findet man schnell die Stelle, wo der Feind die bösen Menschen, der Feind durch die Bösen, aus dem Hinterhalt auf uns schießt, ohne zu fragen, und trifft und zielt auf die Gerechten. Also das ist keine offene Konfrontation, sondern das geschieht aus dem Versteck, aus der Seite raus, da wo du es wahrscheinlich nicht siehst, kommt irgendwas an und es brennt dann ganz schön. Dazu ist das Schild des Glaubens, dass ich benutzen darf und hochhalten muss und dagegenhalten muss und sagen, nein, mein Gott spricht, ich glaube an ihn in dieser Situation. Er hat mich gerecht gemacht, er hat mich gesandt. Ich verkünde sein Wort und in dieser Situation spreche ich Folgendes aus und damit bin ich beim Wort, das er mir an die Hand gibt, dass ich in der Situation dann drin sein Wort ausspreche. Das heißt, die feurigen Pfeile sind meistens irgendwelche Sätze, irgendwelche Wörter, irgendwelche Aussagen, die irgendwo herfliegen und unsere Seele versuchen oder Herz versuchen zu treffen. Weltlich sagt man Mobbing. Schlechte Rede. Gott fordert auch uns auf, in keinster Weise diese Dinge zu tun, über Geschwister oder über andere Menschen um uns herum schlecht zu reden. Sonst dienen wir dem, der feurige Pfeile abschießt. Wir halten dagegen mit dem Schild des Glaubens, der für die Brandbekämpfung genau das Richtige ist. Es hat einer mal gesagt, diese Schilder damals, das waren hinten Holz und vorne waren sie vollgepackt mit Stroh. Stroh und feurige Pfeile, wie passt das zusammen? Das Stroh war getränkt mit Wasser. Krass. Wenn unser Glaube getränkt ist mit Heiligem Geist, löscht es alle feurigen Pfeile aus, die da daherkommen. So ist Gott zu uns. Wunderbar. Das Wort Gottes nun auszuteilen, da sind wir manchmal, vielleicht geht es euch da so, mir so, ich bin da manchmal, ja, Gott hat gesagt, also das gilt auch für dich. Und mein Kollege schaut mich an und sagt, hey Dicker, von was sprichst du? Ja, Gott, ich weiß nicht, ob es den gibt. Und du bist ehrlich eine komische Marke. Kann ich dich in dem, was du hier sagst, in deiner Arbeit dann überhaupt noch ernst nehmen, wenn du so ein Zeug raushast? Und dann ist es interessant, was Paulus sagt, dass wir unser Reden so übersetzen, dass wir den Juden ein Jude sind, den Griechen ein Grieche, den Katholiken ein Katholik, den Nichtgläubigen ein Nichtgläubiger oder den Wissenschaftsorientierten, Erkenntnisorientierten jemand, der gut mit Erkenntnis und Wissenschaft umgehen kann, um Brücken zu bauen, um da drin das Wort Gottes, das wir in der Situation sprechen sollen, zu transformieren und zu übersetzen. So sind wir also bestens ausstaffiert, reingewaschen, im Licht unterwegs, mit ihm gefüllt, gut angezogen, was unsere Unterwäsche angeht und die Waffenrüstung oben auf. Die Frage ist, wo führt es jetzt dann hin in seinem Reich? Kämpfen bis zum Sankt Nimmerlein? Naja, es ist unlustig. Seid standhaft bis zum Tod. Also ist jetzt nicht schön, wie ihr das gelesen habt. Ich dachte mir, Pensionierung, wie schaut es aus? Ja. Also braucht man nicht groß verhandeln. Er hat da einen guten Plan für. Wo will er denn hin mit uns? Und da schauen wir ein bisschen rein, wo er so unterwegs ist. Der Herr ist gerecht, das zeichnet ihn aus, in allen seinen Wegen, in seinen Wegen und getreu in allen seinen Werken. Also das ist doch das, wo wir eigentlich in der Nachfolge hinwollen, in seinen Wegen gehen, seine Werke tun. Wer der Gerechtigkeit und der Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Das ist unser Part. Wir dürfen seinen Wegen und seinen Werken nachjagen, indem wir nach seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade suchen und da drin uns engagieren. Ich sage es mal deutlich, da steht nachjagen. Und manchmal bin ich ein Couch-Potato. Sag, nö, was da in der Flimmerkiste läuft, ist jetzt netter. Wieder jagen, nö. Sich mit einem Kollegen auseinandersetzen, ah nein, lass das stehen, der macht zwar gerade Mist, ich mach mit, aber sag nichts. Der Gerechtigkeit nachjagen, das ist unser Thema. Denn gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er. Sind wir wieder bei dem, unser Tun, unser Machen? Sind es die gerechten Taten, die er liebt? Aufrichtige Schauen sein Angesicht. Das heißt, in dem, dass wir ihm nachjagen, seiner Gerechtigkeit nachjagen, in Gnade leben, erfahren wir seine Offenbarung, seine Hinwendung zu uns und schauen sein Angesicht. Und auf einmal bekommen wir eine Idee, was es heißt, ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dort, wo es auf ewig mit ihm hingeht. In der Offenbarung 3,5, da geht es um die Herausforderungen, die uns so begegnen auf diesem Weg. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich, also Gott, werde, Jesus, werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also dieses Connected-Sein, dieses Verbunden-Sein, indem wir seine gerechten Taten nachjagen, er sich uns mit seinem Angesicht zuwendet, bringt er uns in die Stellung von Vater und sagt, das ist ein Gerechter, den liebe ich. Er steht im Buch des Lebens und der bleibt auf ewig da drin geschrieben. Wann wird dieser Bund, dieses Miteinander final besiegelt? Da geht es um die Frau, um die Braut, die sich selbst bereit macht, um die Gemeinde, um dich und mich. Offenbarung 19,8. Und der Frau wurde gegeben, dass sie sich bekleidet mit feiner Leinwand. Also spätestens da dürfen wir die Rüstung ablegen und tauschen das ein gegen das Kleid der feinen Leinwand. Glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Ewige Gemeinschaft mit Gott, unsere Bestimmung, unser Ziel, unser Weg dorthin mit ihm, wenn wir in seinem Licht wandeln und mit ihm verbunden bleiben. So lasst uns laufen, von ihm durch den Heiligen Geist erfrischt, nicht müde werden und seiner Gerechtigkeit nachjagen. In Jesu Namen. Amen.